Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Mittag bei Kepler. Wir können zwar nicht mit Herrn Kepler persönlich aufwarten, falls Sie jetzt vermutet hätten, Sie verbringen ein Mittagessen mit Kepler. Wir versuchen nur im Geiste Keplers nun auch die Mittagspause sinnvoll zu füllen und Wissensvermittlung kombiniert mit kulinarischer Verkostung hier im Kepler Salon anzubieten. Herzlich willkommen. Wir beginnen heute ein ganz neues Veranstaltungsformat, das so neu nun auch wieder nicht ist, denn es hat sich schon erprobt, und zwar im nahegelegenen Stifterhaus, wo im Jahr 2009 mittags Dichter und Dichterinnen gelesen haben und anschließend Suppe bekommen haben. Und wir haben uns gedacht, was im Stifterhaus gut ist, kann auch im Kepler Salon nicht schlecht sein, und haben eine Kooperation mit dem Stifterhaus begonnen. Und wir begrüßen normalerweise Gäste aus dem Publikum nicht, aber heute ausnahmsweise Dr. Regina Pinter, sehr herzlich, die Mitarbeiterin vom Stifterhaus. Herzlich willkommen und danke, dass wir in dieser Idee kooperieren. Sie werden sehen im Laufe des Jahres, wir sind dann auch einmal hier im Kepler Salon, wir können dann auch einmal im Stifterhaus zu Mittag sein und uns eher über Literatur unterhalten. Dass dieses Mittagsformat zustande gekommen ist, dass wir es zweimal monatlich in Zukunft anbieten werden, hängt auch mit einem Partner zusammen, der dieses Format unterstützt, und das ist die VKB Bank, ganz konkret VKB Private Banking. Der Generaldirektor Dr. Albert Wagner ist auch noch hier. Herzlich willkommen für die VKB. Ja, wir versuchen in dieser Mittagspause in einer Stunde etwas Wissensverkostung zu machen. Wir haben eine Frage, die wir Gästen stellen wollen, Gästen aus der Wissenschaft, Gästen aus der Kultur, Gästen aus der Forschung hier in Linz, aber auch aus überregional. Und das ist die Frage, woran arbeiten Sie gerade? Unser Gast ist dann eingeladen, 20 Minuten ungefähr zu diesem Thema, woran er gerade arbeitet, etwas zu erzählen. Dann haben wir noch ungefähr 10 Minuten für Ihre Fragen, und anschließend gibt es Suppe, und zwar eine Suppe, die unser Gast jeweils ausgesucht hat aus der Menükarte, die ihm zuvor zugekommen ist. Also wir beginnen heute, und wir haben, nachdem wir die Linzer Unis im Kepler Salon auch im Advisory Board haben und auch sehr daran interessiert sind, dass das, was an den Linzer Universitäten geforscht wird, auch bekannt wird und uns zugänglich wird, unseren ersten Gast von der JKU eingeladen, und das ist Herr Universitätsprofessor Dr. Rudolf Winterebner. Herzlich willkommen im Kepler Salon.
Danke.
Es steht in seiner Beschreibung, er ist Professor für Arbeitsökonomie, aber er sagt, er ist sich nicht sicher, ob es nicht auch Arbeitsmarktökonomie heißen könnte, aber es ist ihm eigentlich eh nicht so wichtig, weil Definitionen sind ihm gar nicht so wichtig. Das ist natürlich für einen Wissenschaftler eine etwas ungewöhnliche Aussage, was mich hoffen lässt, dass auch die Inhalte etwas ungewöhnlich sind, von denen wir heute hören werden. Eine private Bemerkung am Anfang, es ist wirklich purer Zufall, dass wir heute zusammenkommen, aber wir haben schon 4 Jahre lang im Heim der katholischen Hochschulgemeinde eine Lebensspanne mit Zusammen verbracht und kennen uns daher schon seit langem und duzen uns daher auch, damit sich nicht erstaunt sind, warum das vielleicht so privat klingt. Ja, Rudi, du arbeitest an einer großen internationalen, also europäischen Studie mit dem Titel Share. Hinter diesem Share verbirgt sich The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. Das ist eine Studie, an der du schon 10 Jahre arbeitest. Und jetzt meine Frage, woran arbeitest du gerade?
Das ist jetzt eine schwierige Frage, woran ich jetzt gerade arbeite. Aber woran ich jetzt gerade arbeite, ist, wenn du es wirklich genau wissen möchtest, einen Antrag zu schreiben für ein anderes Forschungsprojekt, wo wir eine große Gruppe von Arbeitsmarktökonomen oder Arbeitsökonomen zusammenbringen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und das soll nächste Woche fertig sein.
Aber daran, darüber, über diese
darüber berichte ich heute nicht. Darüber berichte ich heute nicht, vielleicht in 2 Jahren im Kepler-Salon.
Okay.
Ich war ja auch über die Anmoderation etwas überrascht, wie du gesagt hast, dass Kepler nicht heute kommen wird, weil ich kann wirklich sagen, ich komme von der Johannes Kepler Universität und ich habe einen Vortrag in Florenz gehalten bei einer Konferenz vor 10 Jahren. Und da war bei der Teilnehmerliste war Rudolf Winter eben Universität Linz und dann war drunter Johannes Kepler Universität Linz. Das ist wirklich so, ja. Und ich habe dann schreiben müssen, er ist irgendwie unerwarteterweise vor 200-300 Jahren gestorben. So genau weiß ich es nicht. Und er kann nicht kommen, aber heute werden wir sehen, wie es geht. Also das Projekt ich möchte im Prinzip 2 Sachen erklären. Zum einen möchte ich über dieses Forschungsprojekt ein bisschen genauer erzählen von der organisationellen Art, weil ich glaube, dass das etwas Besonderes ist für den Wissenschaftsbetrieb. Und dann möchte ich ganz kurz ein paar konkrete Fragen reinbringen. Und wenn Sie zwischendrin Fragen haben, unterbrechen Sie mich einfach. Ich bin das so gewöhnt, ich habe keine Probleme damit. Ansonsten machen wir später die Diskussion, aber Sie können gerne dazwischen reden. Dieses Projekt Altering in Europa ist also ein Großprojekt. Es geht um die Erforschung des Alterungsprozesses und es sollen im Prinzip alle Aspekte der Alterung auf einem individuellen Niveau erfasst werden. Und die Forschungsidee ist relativ einfach. Man möchte ältere Menschen ab 50 befragen zu allen Aspekten ihres Lebens. Und das klingt relativ einfach, aber die Idee des Ganzen ist, es soll eine repräsentative Befragung sein in allen europäischen Ländern und darüber hinaus soll es sich um verschiedene Disziplinen halten. Alterung ist etwas, das ich bin Ökonom, ja, aber das die Ökonomie betrifft, das insbesondere die Medizin betrifft, die Soziologie, die Psychologie, Demografie natürlich, Psychiatrie auch und verschiedenste andere Bereiche. Und die Idee ist, dass diese Befragung von allen diesen Wissenschaften herkommt. Deswegen hat es auch und gibt es auch eine riesengroße internationale Gruppe, die an diesem Projekt mitarbeitet, die von allen diesen Wissenschaftsdisziplinen kommen. Und die besondere Qualität dieser Befragung ist, dass man den Alterungsprozess verfolgen möchte. Und zwar macht man das so, dass man dieselben Personen jedes zweite Jahr wieder befragt. Und das heißt, wir sind jetzt in der 4. Welle, das heißt, wir haben für Personen schon fast 8 Jahre an ihrem Leben erfasst. Und die Idee ist, wenn man wirklich dieselben Personen immer wieder befragt, dann erfährt man, was sich ändert, dann erfährt man, welche Änderungen sich in ihrem Leben ergeben haben, wie der Übergang in die Pension erfolgt.
Wird immer wieder mit 50-Jährigen angefangen oder werden dieselben 50-Jährigen, sind die jetzt sozusagen 58 und werden dann 62 und so weiter?
Prinzipiell geht es um Personen über 50 und die einige sind auch über 100 dabei und die sollen immer weiter wachsen. Natürlich müssen wieder einige neue kommende 50-Jährige reinkommen. Ja. Mhm. Und das ist aber technisch natürlich kompliziert jetzt, weil der Survey soll repräsentativ sein und es sterben auch Leute. Ja, das ist ein klares Phänomen. Und man möchte auch wissen, wie es in den letzten Lebensjahren, was da passiert ist und so weiter. Das sind einige Länder auf dieser Grafik. Ich weiß nicht, ob Sie die Grafiken irgendwie halbwegs sehen können. Es ist vielleicht ein bisschen kleiner. Da sieht man nur ein bisschen, welche Länder betroffen sind. Es gibt daneben auch vergleichbare Studien für die USA, Israel, Japan, Korea und so weiter. Und die Idee ist einfach, diese Daten möglichst zu verknüpfen, um Vergleichbarkeit in allen diesen Ländern erzeugen zu können. Das ist also die große Kunst. Also ich habe schon gesagt, longitudinal, also über die Zeit hinweg, möchte man Personen befragen, möchte man über das Leben erfahren. Und das bedeutet jetzt, wie passen sich ältere Menschen an das Leben an? Insbesondere für die Wissenschaft ist jetzt interessant, dass man Ursache-Wirkungszusammenhänge erfassen möchte. Ja? Und das kann man insbesondere deswegen machen, weil man sehen kann, wenn die Person dieses oder jenes macht, zum Beispiel, wenn sie einen Schicksalsschlag erlebt, ja? Wenn der Partner stirbt, wenn sie arbeitslos wird, wenn sie einen Unfall hat, wie geht das Leben weiter? Ja? Und da kann ich Ursache-Wirkungszusammenhänge viel klarer erfassen, weil ich eben in 2, in 4 Jahren, in 6 Jahren sehe, was mit den Leuten passiert. Oder wenn es in der im Sozialrecht Änderungen gibt, dass das Pensionsrecht verändert wird, dann gehen die Leute später oder früher in Pension, dann sehe ich, wie wirkt sich das in späteren Jahren aus. Also diese Longitudinalität, das ist ein echt schwieriges Wort.
Ja, das müsste man irgendwie anders noch
machen. Müsste man übersetzen, ja. Ist sehr wichtig dabei. Ja. Einiges davon habe ich schon gesagt und das ist viele Details, die ich hier auf den Folien habe, sind für uns auch nicht so relevant. Ich kann, wenn Sie wollen, auf einige Sachen davon noch eingehen. Ich habe ein bisschen was über die Organisation des Ganzen. Es sind also zunehmend mehr Personen, die in diesem Sample drin sind. Es sind jetzt schon bis zu 50.000 Personen da drin. Und es gibt eben vier Wellen. Das sieht man hier. Das sieht man nicht mehr, aber ist egal. Wir haben also 2004 die erste Befragung gemacht und die nächste Befragung beginnt jetzt ungefähr in diesem Monat, die vierte Welle. Das heißt, wir haben schon eine Menge an Informationen über diese Leute. Finanzierung eines solchen Surveys ist ein sehr großes Problem und damit verbringe ich auch einen wesentlichen Teil meines Tages, weil Sie sich vorstellen können, solche relativ komplizierte Befragungen zu machen, ja, wir werden noch ein bisschen was sehen drüber. Die Befragungen funktionieren so, dass eine Person des Survey-Instituts mit einem Computer hingeht, die macht eine Menge Tests mit den Personen und so weiter. Das ist sehr relativ aufwendig, ja, und es muss sehr präzise und genau gemacht werden. Wir haben dafür also relativ viel Finanzierung von der EU bekommen, aber auch von dem amerikanischen National Institute of Aging, weil die Amerikaner interessiert sind, zu sehen, was in Europa passiert. Also wir haben schon 15 Millionen von den Amerikanern bekommen für dieses Projekt. Der zweite Punkt, der für diese Studie, finde ich, auch außergewöhnlich ist und wichtig ist und vielleicht auch interessant für Sie ist, was der wissenschaftliche Wert dieser Studie ist. Ja? Zum einen ist es so, dass diese Daten, die man über diese Personen gewinnt, das sind ganz persönliche Daten. Also die Personen erzählen uns über ihr Leben, über ihre Gesundheit, über das Einkommen, über ihre Familie und vieles mehr. Über Erbschaften, die sie bekommen haben, die sie erwarten und so weiter. Diese Daten werden alle anonymisiert. Das heißt, es werden alle Persönlichkeitsmerkmale weggestrichen. Und diese anonymisierten Daten sind dann weltweit für alle Wissenschaftler gratis zur Verfügung. Ja? Und das ist ein Prinzip dieser Studie, dass eben, wenn man diese Daten mit sehr hohem Einsatz gewinnt, und Sie können mir glauben, es ist sehr viel an Geld dahinter, dann sollten möglichst viele Leute auch einen Vorteil davon haben. Und dann ist die Idee einfach die, dass alle Wissenschaftler, die müssen einen kurzen Fragebogen ausfüllen, sich anmelden, bekommen die Daten gratis per Internet und können damit arbeiten. Und der Erfolg ist klar, dass jetzt bisher, das sind die registrierten Benutzer, die mit diesen Daten arbeiten. Ja? Und wir haben jetzt im Jahr 2009 schon mehr als 1500 registrierte Benutzer. Das sind typischerweise Wissenschaftler von allen diesen Disziplinen. Und die kommen von weltweit von verschiedensten Ländern. Also der große, wenn Sie wollen, ein großer Gewinn des Ganzen ist, dass hier eine Forschungsinfrastruktur geschaffen wird, die zwar viel Geld kostet, aber dann für jeden einzelnen Wissenschaftler praktisch gratis zur Verfügung steht. Es wurden also, ich habe hier ein paar Zahlen angeführt, bisher 19 Bücher geschrieben über Share, 140 Artikel in Fachzeitschriften, 110 Buchkapitel und mehrere hundert andere Aufsätze. Das heißt, es ist eine ganze Menge an Wissenschaftlern, können damit Karriere machen und interessante Sachen erforschen. Und ich habe eigentlich keine richtige Ahnung, was die alles gemacht haben, weil das natürlich sehr viel ist. Aber auch diese Forschungsergebnisse können Sie alle, ich glaube fast alles, ja, auch gratis downloaden, weil es eine Share-Homepage gibt und vielleicht sollte ich das auf die Tafel schreiben, oder? Ich weiß nicht, ob das geht. Da kann man weitere Informationen bekommen und da gibt es auch alle Forschungsergebnisse gratis zu erzielen. Ich kann Ihnen hier noch einen kurzen Folder austeilen. Diesen Folder bekommen die befragten Personen in die Hand, denen ein bisschen einen Überblick gibt darüber, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Vielleicht schreibe ich diese Homepage hier auf. Das ist also www.share. www.bindestrich-austria.at. Und auf dieser Homepage, jetzt zeige ich es nur mal kurz rum, dann gebe ich das Fenster wieder frei, da können Sie alle Informationen sehen, Sie können alle Forschungsberichte lesen und vieles mehr.
Ja. Wessen Idee war dieses Projekt eigentlich? Wer hat das?
Das Projekt ist im Wesentlichen auf eine Initiative von italienischen und deutschen Ökonomen zurückzuführen, die sich auf ein amerikanisches Vorbild gestützt haben. In Amerika gibt es sowas Ähnliches schon seit 15, 20 Jahren. Und die Europäer haben jetzt gesagt, ja, warum machen wir das nicht für Europa? Weil in Europa der große Vorteil besteht, dass wir die verschiedenen Länder haben, wo man sehr viel mehr lernen kann über die Sozialsysteme und so weiter. In den USA haben wir praktisch ein mehr oder weniger einheitliches Land, ja. Es gibt zwar viele Unterschiede zwischen den Bundesstaaten, aber doch, in Europa sind die Unterschiede zwischen Schweden und Griechenland sehr viel größer. Und da kann man sehr viel mehr lernen.
Das heißt, ihr schaut zum Beispiel konkret, wenn es eine gratis Gesundheitsversorgung gibt und in einem anderen Land gibt es eine Gesundheitsversorgung, für die ich bezahlen muss, hat das eine Auswirkung auf den Gesundheitszustand während des Alterungsprozesses?
Kann man das ist zum Beispiel eine Forschungsfrage. Ich weiß nicht, ob es jetzt jemand ganz genau angeschaut hat. Vielleicht ist das unter den 500 Aufsätzen dabei. Mhm. Aber das ist eine typische Frage. Es ist natürlich dann kompliziert, natürlich, weil das Land jetzt, sagen wir, das ist jetzt Spanien, ja, sich in vielen anderen Faktoren auch unterscheidet von dem Rest von Europa. Also man muss dann immer sehr vorsichtig sein mit sehr schnellen Schlussfolgerungen.
Was ist die ökonomisch interessanteste Frage an diesem Projekt?
Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ja. Ich glaube, dass es die nicht gibt, ja, weil die Philosophie des Ganzen ist einfach nicht die, eine Frage zu beantworten, sondern viele Fragen zu beantworten. Ja. Und ich könnte jetzt sagen, ja, wie funktioniert jetzt der Übergang vom Erwerbssystem in das Pensionssystem, den Ruhestand, ja, warum gehen die Österreicher so viel früher als andere, aber das ist, glaube ich, nicht die wichtigste Frage, ja. Auch vielleicht nicht die interessanteste. Aber sicher eine wichtige. Mhm. Okay, das ist ein bisschen was über was befragt wird. Da können wir auch später noch darauf eingehen, wenn Sie Interesse dran haben. Es gibt eine ganze Menge an Informationen über die Gesundheit der Befragten. Natürlich ist das in diesem Alter ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht interessant für Sie, was auch gemessen wird. Zum Beispiel gibt es auch einige objektive Messungen der Gesundheit, wo man zum Beispiel Griffstärke misst. Das ist das, was Sie ganz links oben sehen. So ein Art Mechanismus, wie man es beim Uhrvermarkt sehen könnte, ja, wo man die Griffstärke der Hände messen kann. Und das ist bei den Medizinern, Epidemiologen ein sehr wichtiges Standardinstrument, ja, weil man eben die Griffstärke, die ist zwar jetzt, können wir es auch so probieren, ja, bei mir womöglich stärker, ja, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Meine Griffstärke ist auch viel schwächer als bei einem Bauarbeiter, aber der entscheidende Punkt ist, wie ändert sich das im Zeitablauf. Ja. Und das ist ein sehr guter Prädiktor für alle möglichen Krankheiten und Mortalitätsrisiko. Also wenn Sie jetzt sehen, ich habe mit meiner älteren Tante längere Zeit nicht mehr gesprochen und ich gebe die Hand und ich habe das Gefühl, sie ist ein bisschen schwach. Ja. Und das wird hier gemessen zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder Atemluftmessung, ja, dann wird Gehgeschwindigkeit gemessen und so weiter. Das sind einige, sagen wir so, sehr einfache Methoden, die man auch machen kann, ohne jetzt die Leute besonders zu belästigen. Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um da objektivere Maßzahlen über die Gesundheit zu bekommen. Natürlich werden Sie befragt, wie fühlen Sie sich, ja, aber du bist Optimist und ich bin Pessimist, dann kann das ganz anders ausschauen. Das ist schwierig, ja. Mhm. Okay, einiges über den Nutzen von diesen Daten, da habe ich schon ein bisschen davon gesprochen, eben ein dynamisches Bild der Gesundheit und der Alterung zu bekommen, Erhebung von Bedürfnissen der alternden Bevölkerung, also es wird auch viel, es ist viel drinnen über Kontakte, die man hat, über Pflege, Hilfe, die man bekommt, die man braucht, Probleme, die man hat mit dem Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, sprich dem Krankenversicherungssystem und so weiter, Krankenhäusern etc. Vergleiche europaweit, habe ich schon gesagt. Ja? Da werden einige Fragen hier angesprochen, die man mit Share zum Beispiel beantworten könnte. Aber vielleicht gehe ich noch ein bisschen in die Zukunft. Der Sinn der Sache ist natürlich, eine solche Investition zu machen. Und das ist auch für die beteiligten Wissenschaft eine sehr große Investition, weil sehr viel Zeit von den Wissenschaftlern, die dabei sind, auf diese Datensammlung aufgeht. Und das ist eigentlich Zeit, die man eigentlich für andere Sachen brauchen würde. Und diese Investition macht nur dann Sinn, wenn man es wirklich sehr langfristig anlegt. Und das heißt, je länger man das macht, je länger man wirklich diese Befragten, diese älteren Personen verfolgen kann, desto mehr Nutzen kann man wissenschaftlich daraus ziehen. Share ist jetzt in Europa in eine quasi besondere Kategorie aufgenommen worden. Da gibt es die sogenannte, ich muss auch immer ablesen, weil ich das Akronym irgendwie schwer mir merken kann, diese European Roadmap for Research Infrastructure. Das ist ein, von der Europäischen Union hat es eine Evaluierung von Großprojekten für Forschungsinfrastruktur gegeben. Und da ist Share jetzt aufgenommen worden in den letzten 3 Jahren. Da sind also, um nur einen Begriff davon zu bekommen, da sind so Institutionen wie das CERN in Genf zum Beispiel dabei, in dieser Liste. Da sind also 30 solche Projekte drinnen. Und da waren wir alle recht glücklich und haben den Sekt aufgemacht, wie das bekannt gegeben wurde. Das Problem war, dass wir bisher immer von der EU finanziert wurden, aber jetzt müssen das die Länder zahlen. Und jetzt wird das Ganze um einiges schwieriger als früher. Weil jetzt zwar das ganze Projekt evaluiert wurde und auch für gut befunden wurde, aber die EU zahlt das nicht mehr, sondern wir müssen jetzt wieder zum Wissenschaftsministerium gehen und die noch einmal zusätzlich überzeugen, dass das gut ist und dass das gefördert werden soll. Bisher geht es ganz gut, aber in einigen Ländern, also Polen ist jetzt schon in großen Schwierigkeiten, weil die einfach kein Geld haben. Die Griechen übrigens auch, ist vielleicht nicht
wie
so.
Wie viel kostet das ein Land pro Jahr ungefähr?
Ich meine, wir haben so einen 2-jährigen Zyklus, wo wir in 2 Jahren die gesamte Datenarbeit, Befragungen machen. Wir haben jetzt die Personen in Österreich auf 6.000 aufgestockt. Und das kostet sowas, sagen wir mal, 800.000 Euro für diese 2 Jahre. Das ist eine Riesensumme. Ja. Und ist natürlich eine große Verantwortung zu sagen, wir möchten so viel Geld haben und es sollte dann auch eben möglichst viel an Nutzen für die wissenschaftliche Gemeinschaft rauskommen. Mhm. Aber es ist sehr schwierig natürlich, das zu bekommen.
Okay. Wir haben jetzt die 20 Minuten gleich.
Dann mache ich noch eine Minute.
Aufschlag, genau. Ja.
Weil... Ja, da mache ich noch ein bisschen was über ausgewählte Resultate, um nur ein Bild zu geben, was man machen kann. Da gibt es zum Beispiel hier, habe ich ein paar Grafiken aufgetragen. Ja. Die erste ist jetzt, warum Leute in Pension gehen. Ja. Und da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang über die Länder hinweg, nämlich dass Personen, die in Jobs sind, die zufriedenstellend sind, ja, wo sie zufrieden sind mit der Jobqualität, dass die sehr viel weniger häufig in Frühpension gehen wollen. Ja. Und wir können zum einen erheben, ob die Leute in Frühpension gehen, wir können aber auch in 2-4 Jahren schauen, stimmt das, was ihr gesagt habt, ja, mhm. Geht ihr wirklich früher oder später, und da gibt es schon einen ganz klaren Zusammenhang. Oder eine zweite Frage vielleicht noch, die politisch sehr interessant ist und auch hochbrisant ist. Das ist jetzt nicht etwas, das ich jetzt neu erfunden hätte. Ja. Es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit. Ja. Vereinfacht gesagt, die Leute mit hoher Schulbildung sind viel gesünder, sterben viel später. Also die Lebenserwartungsunterschiede zwischen Personen mit niedriger Schulbildung und hoher Schulbildung sind im Bereich von 4, 5, 6, 7 Jahren. Also das sind Riesenunterschiede. Ja, das heißt, die Gesundheit hat einen sehr großen Zusammenhang mit der Bildung. Hier sehen wir zum Beispiel auf dieser Grafik nur die Länder aufgetragen, das sind nur Durchschnitte über die Länder. Ja, und da sieht man in dem Land, wo das Verhältnis von Personen, wo der Anteil der Personen mit Hochschulbildung besonders hoch ist, dort ist die allgemeine Gesundheit am besten. Das ist auch nicht verwunderlich, ja, und das hat man in hunderten Studien schon gefunden, ja. Was wir jetzt machen, weil du gefragt hast, eine ganz konkrete Forschung, die wir machen, ist jetzt, woher kommen diese Unterschiede? Ja, warum ist es so, dass die besser gebildeten Leute sehr viel gesünder sind? Und da gibt es natürlich eine Menge Fragen dazu. Und da machen wir momentan mit Partnern aus Italien eine Studie. Und die Frage ist, liegt es am Lebensstil, dass Personen mit besserer Bildung einen gesünderen Lebensstil führen? Liegt es daran, dass sie einen gesünderen Arbeitsplatz haben? Und dann kommt noch hinzu, ja, dass es eigentlich ein ganz schwieriges Problem ist, ja, weil es könnte auch sein, dass Personen, die gesünder sind oder die cleverer sind, einfach aus diesen Gründen länger zur Schule gehen. Ja. Weil typischerweise ist es so, dass die gescheiten Leute gehen länger in die Schule, ja, und die weniger gescheiten gehen weniger lang. Das ist vielleicht so. Ja. Muss nicht immer sein, aber es ist wahrscheinlich in vielen Fällen so. Und das heißt, es könnte auch ganz umgekehrt sein, dass nicht die Leute, die mehr Bildung haben, gesünder sind, sondern dass die Gesünderen mehr Bildung haben. Das Ganze ist sehr kompliziert. Was wir jetzt machen, ist eine Studie, wo wir untersuchen, es hat in vielen Ländern Änderungen in der Schulpflicht gegeben. Ja, dass also in Österreich zum Beispiel die Schulpflicht von 8 auf 9 Jahre erhöht worden ist. Und das war bei uns ungefähr 1966 oder so in Österreich der Fall. Ja. Und in den anderen Ländern in unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wir können diese Information jetzt benutzen, um zu sehen, dass diese Personen in unserem Sample, die von diesen Veränderungen der Schulpflicht betroffen waren, die quasi gezwungen worden sind, mehr Schule zu konsumieren, ja, wie sich das auf deren Gesundheit und so weiter auswirkt und auf ihren Lebensstil und so weiter. Ja, das ist schon, da wird es dann schon relativ kompliziert, dann können wir mit so einfachen Grafiken natürlich nicht mehr weiterkommen. Okay. Vielleicht schließe ich jetzt an dem Punkt und lass die anderen ein bisschen mehr reden.
Danke vielmals für diesen Einblick in dieses große Studienwerk und dieses langandauernde Studienwerk. Haben Sie Fragen dazu? Möchten Sie das gerne genauer wissen? Sie kennen vielleicht den Hausbrauch im Kepler-Salon schon. Wir haben Mikros, bitte die auch zu benutzen wegen der Aufzeichnung im digitalen System. Möchte jemand mehr wissen? Bitte. Warten Sie bitte einen kurzen Moment auf das Mikrofon. Bitte. Danke.
Was ist der reale Nutzen von dieser ganzen Erforschung?
Naja, der reale Nutzen kann verschiedene Aspekte haben. Ja, ich meine, es kann sein, dass es Hilfestellung gibt für Planung von Sozialeinrichtungen, ja, weil man bessere Kenntnis hat über Bedürfnisse von älteren Menschen. Ja. Wir haben zum Beispiel, wir erheben über die Bedeutung der Familie und welche Hilfestellungen, hier habe ich zum Beispiel eine Grafik, ja, wo man sieht, Hilfe zwischen den Generationen, man erhebt, welche Bedürfnisse ältere Menschen haben, woher sie Hilfe bekommen und wo sie Mängel feststellen. Ja. Das kann dazu verwendet werden, um Sozialeinrichtungen besser zu designen, um hier einen Fortschritt zu erzielen. Ja. Es kann, wie gesagt, aufgrund der gesamten Philosophie des Projektes könnten die konkreten Vorteile nicht in ganz verschiedenen Bereichen liegen. Und es gibt nicht diesen einen ganz wichtigen Punkt, wo wir sagen, ja, das möchten wir erforschen, wenn wir das wissen, dann sind wir glücklich. Das gibt es irgendwie nicht, ja, diesen einen Punkt.
Also sozusagen die Aufgabe dieses Projektes ist es, im Sinne von empirischer Grundlagenforschung über einen längeren Zeitpunkt einfach valides Datenmaterial zu haben, das der gesamten Forschung dann zugänglich gemacht ist.
Ein Beispiel ist diese Vergleichsstudie, die es für die USA gibt, gibt es jetzt schon seit 15, 20 Jahren. Und dort ist es so, dass es im Parlament, im amerikanischen Senat, gibt es typischerweise immer Hearings über gewisse Gesetzesvorhaben. Ja. Und da gibt es eine Zahl, wo bei mehr als 100 dieser Hearings Daten von diesem amerikanischen Server verwendet wurden. Das heißt, dass typischerweise Wissenschaftler gefragt werden, wenn jetzt die Regierung, ich weiß nicht was, ein Gesetz über Pflegeunterstützung macht, Auskunft zu geben, wie schaut es aus. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz konkreter Nutzen. Ob die Politiker dann das Richtige draus machen, weiß ich natürlich nicht. Aber es ist eine Hilfestellung, ja, um Politik zu objektivieren in manchen Bereichen. Ja.
Bitte.
Wie schaut es da bei uns aus, in Europa oder Österreich? Werden da Ihre Forschungsergebnisse von Politikern herangezogen bei Ihren Überlegungen, wie Sie die Politik gestalten wollen?
Es kommt. Ja, es ist noch nicht so weit, glaube ich, wie es in den USA schon ist, weil dort das Ganze schon sehr viel etablierter war. Aber ich glaube schon, dass das zunehmen wird. Es gibt also, wir haben schon Kontakte mit dem Sozialarbeitsministerium oder Wirtschaftsministerium früher und dem Gesundheitsministerium, wo man in gewissen Fragen also einen Report macht und so weiter. Ich glaube, das wird noch zunehmen. Ja? Also und der Vorteil ist natürlich der, je mehr Wissenschaftler auch damit befasst sind und auch wirklich sich ernsthaft damit befassen, desto besser werden die Möglichkeiten auch Ratschläge zu geben. Auch auf der europäischen Ebene natürlich gibt es das beim Europäischen Parlament. Bitte.
Ich arbeite in einer Wertpapierabteilung in einer Linzer Bank und da ist das Thema Demografie natürlich ein großes Stichwort investieren. Und meine Frage ist jetzt, da gibt es ja diese Befürchtungen, wenn die Babyboomer dann in Pension gehen, dass sie ihre Vermögenswerte alle verkaufen, also dieser Asset Meltdown, dass das dann kommen könnte. Haben Sie da irgendwelche Anhaltspunkte dafür oder ist das nicht Thema Ihrer Studie?
Naja, das ist jetzt nicht direkt Thema meiner Studie. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit das mit dem Asset Meltdown, jetzt das ist ein bisschen weg vom Thema, ja, ob das wirklich das große Thema ist, ja, weil natürlich die Assets doch sehr international gehalten werden typischerweise und dann die Demografie auch sehr unterschiedlich ist. Wir haben, ich meine, das erzähle ich Ihnen natürlich auch jetzt, ja, Europa und Alterung und so weiter, wir haben das Gefühl jetzt, dass die Welt altert und so weiter, aber das ist nicht so. Die Welt altert natürlich nicht, sondern Europa altert. Europa hat ein ganz spezifisches demografisches Phänomen, ich möchte jetzt nicht sagen Problem, aber ein Phänomen, das anders ist. Amerika ist auch schon ganz anders. Die haben nicht diese starke Zunahme der Alterung der Gesellschaft, weil sie eine sehr viel höhere Geburtenrate haben als wir. Und die Asiaten, da möchte ich... Also ich glaube nicht, durch die quasi internationale Verteilung der Assets und die Leute, die Assets halten und so weiter, glaube ich nicht, dass das so stark auf die europäischen Institutionen sich, aber kaufen sie oder verkaufen sie nichts auf meinen Rat hin.
Okay, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Bitte.
Ich wollte fragen, ist das die einzige europäische Studie oder das die erste oder die einzige, die länderübergreifend ist?
Es gibt natürlich immer wieder auch andere Studien, die sich um Gesundheitsaspekte befassen. Ja. Unsere, würde ich sagen, ist in dem Sinn einzigartig, weil sie diese Kombination der verschiedenen Fächer so gut hat. Ja, weil wir wirklich so starken Wert darauf legen, dass sowohl von der ökonomischen als auch von der soziologischen, also Familie und so weiter, von der psychologischen und der medizinischen Seite diese verschiedenen Teile zusammenpassen. Es gibt natürlich schon auch Studien, wo man Vergleiche des Gesundheitssystems macht, des Gesundheitszustands macht.
Sie haben gesamt alles, Sie umschließen alles praktisch, alle Aspekte.
Ja.
Da hätte ich noch eine kleine Frage zur Erheiterung. Wie ist denn das mit dem Sitzenbleiben? Ist das erforscht, was das für Folgen hat für die Kinder in Staaten, die Sitzenbleiben noch haben für die Kinder und was nicht, weil jetzt das gerade im Gespräch ist?
Naja, ich kann Ihnen nicht...
Das Sitzenbleiben, wer es nicht verstanden
hat. Das Sitzenbleiben in der Schule, ja, welche Auswirkungen das hat.
Vielleicht wäre das wert.
Ich meine, generell gibt es natürlich da einige Aspekte natürlich, die sagen, ja, das Sitzenbleiben ist deswegen problematisch, weil die Kinder natürlich unterschiedlich sind in verschiedenen Fähigkeiten und wenn sie sitzen bleiben, müssen sie eben alles von vorne machen und sie verlieren auch den Freundeskreis etc. Ja. Also es gibt schon auch Studien, die sich darum kümmern, wie jetzt Sitzenbleiben in der Schule, wie sich das auf den Arbeitsmarkt auswirkt, ja. Aber ich kann Ihnen da jetzt gerade keine ganz gute Antwort geben. Ich habe eine Vermutung, okay. Aber mit der komme ich jetzt nicht raus.
Ich finde es sehr schwierig, Ihre Aufgabe, ja. Weil Sie so viele Sachen einwirken lassen müssen. Wenn wer wohnt in einem südlichen Land, das ist ja ganz anders eigentlich, als bei uns zum Beispiel, ne?
Ja.
Was Sie da alles mit einwirkt,
ja.
Alles bedenken muss.
Das ist schon richtig. Also das ist die große Herausforderung, dann wirklich auch nicht mit vorschnellen Graf Grafiken und einfachen Zusammenhängen da noch rauszuplatzen, ja, weil da macht man sehr viel falsch.
Ich danke sehr herzlich für diesen Einblick in das, woran du gerade forschst, Rudi Winterebner. Ich darf Ihnen jetzt noch ein paar zweckdienliche Hinweise geben. Zweckdienlicher Hinweis Nummer 1, das ist die Broschüre zu Mittag bei Kepler. Die liegt auf, die können Sie gerne mitnehmen. Da sehen Sie alles, was im ersten Halbjahr 2011 in dieser Reihe stattfindet. Dann darf ich Sie darauf hinweisen, dass im Kepler-Salon am kommenden Montag die nächste Veranstaltung ist. Und zwar wird Frau Doktorin Beate Grossecker über das Thema die Jugend der 10er Jahre, also der 2010er Jahre, Problemfall oder Hoffnungsträgerinnen. Sie kommt vom Institut für Jugendforschung in Wien und hat da auch sehr valide Daten wie unser heutiger Gast. Und am kommenden Donnerstag um 12.30 Uhr lädt sie das Stifterhaus ein, zu Mittag bei Stifter. Woran arbeiten Sie gerade? Herr Höller ist da die Frage. Professor Dr. Hans Höller ist Professor für Neue Literatur an der Universität Salzburg und vielleicht manchen bekannt, weil er sich sehr ausführlich mit Thomas Bernhard unter anderem beschäftigt hat. Ja, und jetzt gibt es, wie versprochen, noch etwas zu essen, und zwar eine Suppe. Und welche Suppe hast du dir da ausgesucht?
Nee, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war was mit Gren und Rauner. Und die Begründung war, darf ich das auch sagen?
Ja, bitte.
Ja, die Begründung war, dass ich etwas nehmen wollte, wo man, ich weiß nicht, ob viele von den Banken da sind, wo man sich leichter das Hemd anpasst.
Also ich glaube, das ist die Rache des Forschers, der bei seinen Daten so korrekt sein muss, der dann zumindest bei so einer Gelegenheit ein bisschen Anarchismus zeigen will, oder?
Vielleicht.
Vielleicht, ja, man weiß ja nicht. Wir können die Forschung am Forscher jetzt beim Mittagessen noch fortsetzen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und lade Sie auch im Namen der VKB, die uns die Suppe sponsert, noch gerne ein. Bleiben Sie da, stärken Sie sich und haben Sie dann noch einen angenehmen Nachmittag. Danke auch unserem Referenten fürs Kommen.
Danke.